another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgefragt, unserem Format, wo wir uns euren Fragen stellen. Also nicht allen Fragen, weil das sind wirklich sehr, sehr viele, die uns erreichen per Mail, wenn wir euch dazu aufrufen. Aber mit ein bisschen Glück und Fragen, die wir idealerweise hier nicht schon mal beantwortet haben, greifen wir dann eure Fragen in diesen Folgen auf. Schickt mir dazu gern jederzeit einfach eine Mail mit eurer Frage oder auch gleich mehreren Fragen, wenn ihr mehrere habt, an fabian@stayforever.de. Und wie immer bin ich natürlich nicht allein hier, um Antworten zu geben. Darum zunächst mal hallo Christian.
Hallo Fabian.
Und natürlich auch hallo Gunnar.
Hallo Fabian, hallo alle.
Ja, Chris, Gunnar, seid ihr bereit für den nächsten bunten Strauß an Fragen, die uns erreicht haben?
Ja. Ja, sind wir.
Go. Sehr schön, dann geht's direkt los mit Frage 1, gestellt von Daniel. Daniel würde interessieren, welches das erste Videospiel war, das Gunnar, Chris und Fabian geschenkt bekommen oder sich selber gekauft haben. Welches Jahr, zu welchem Anlass, warum gerade das genannte Spiel und war es den Wunsch oder Kauf wert? Chris, wie war das bei dir?
Also das erste Spiel, das ich geschenkt bekommen habe, an das erinnere ich mich sehr gut. Das ist eine Geschichte, die ich auch schon erzählt habe, unter anderem in unserem zweiten Stay Forever Heft. Das war nämlich ein Spiel namens Livingston, I Presume. Da gab es bei uns in der Siedlung in Nürnberg einen Computerhändler, der im Keller Regale voll mit Computerspielen hatte. Magic Computerspiele hieß der. Und mein Vater und ich sind da hingegangen und ich durfte mir dann ein Spiel aussuchen. Und ich war da völlig überfordert. Ich hatte keine Ahnung, was ich nehmen sollte. Es musste halt irgendwas für den PC sein. Und dann wurde uns da so ein Ladenhüter angedreht. Niemand auf der ganzen Welt hat je von Livingston, I Presume gehört. Ein Spiel aus Spanien von Operasoft, das Infogramm in Frankreich dann auch auf den PC portiert und in Europa vertrieben hat. Auch kein wahnsinnig empfehlenswertes Spiel. Aber mich hat das natürlich als Kind super viel beschäftigt, nachdem ich mich dann daran gewöhnt hatte, was für eine Art von Spiel das ist, nämlich ein Jump'n'Run, ein ziemlich fieses sogar. Und irgendwann fand ich es dann auch ganz cool. Ich hatte ja das als Original, also Packung, Handbuch, Diskette und habe irgendwann die Packung verloren. Ich weiß nicht, was mit der passiert ist, hatte aber die Diskette und das Handbuch immer noch und habe dann Jahre, Jahrzehnte lang versucht, als ich da schon Sammler war, das zurückzubekommen. Und als mir das dann mal gelungen ist und ich das aus der Sammlergruppe auf Facebook bekommen habe, das Spiel, das war wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Das war das erste Spiel, das ich geschenkt bekommen habe. Das erste gute Spiel, das ich geschenkt bekommen habe, war im gleichen Jahr zu Weihnachten 1989 Indiana Jones 3, The Last Crusade, das Grafikadventure von Lucasfilm Games damals noch. Und das hat mein Vater mir geschenkt, weil er den Film im Kino gesehen hat und den toll fand. Und der hat nicht danach gefragt, ob das was für Kinder ist. Und das hat mich nachhaltig traumatisiert, das Spiel, weil einmal muss man in der Kanalisation von Venedig den Sarg aufschieben und sieht da diesen skelettierten Ritter. Das fand ich schon gruselig. Aber wenn du am Ende den falschen Gral auswählst, dann skelettiert ihn dir. Dann gibt es diese Animation, wo er zu so einem Totenschädel wird. Und wow, da war ich noch ein bisschen jung dafür. Das fand ich super gruselig. So, und das erste selbst gekaufte Spiel, das müsste nicht viel später, vielleicht 1990, die Ralf-Glau-Edition gewesen sein. Ich war ein riesiger Fan von Vermeer. Konnte es aber nicht selber spielen, weil wir das Spiel nicht hatten. Ich musste da immer zu Freunden. Und in der Ralf-Glau-Edition war das dabei. Dann habe ich das auch bei Magic Computerspiele gekauft, auf 5,25 Zoll Disketten. Und dann haben die in unserem XT-PC nicht funktioniert. Dann war ich total enttäuscht, dann sind ich da wieder zurück mit meinem Vater und wir haben versucht, das zurückzugeben. Dann hat der Mann das dort in den Rechner geschoben und dann liefen die Disketten auf einmal. Dann waren die lesbar und hat gesagt, ja, tut mir leid, funktioniert ja alles. Dann mussten wir wieder nach Hause und bei uns ging's nicht. Und woran ich nicht gedacht hatte, da war ich zu jung und zu unerfahren dafür, ist, dass es auch die 5,25 Zoll Disketten als Double Density und High Density Disketten gibt. Und das waren High Density Disketten und wir hatten nur ein Double Density Laufwerk im PC. Mm. Und deswegen waren die nicht lesbar. Dann hat sich meine Tante erbarmt und hat mir das Spiel wieder abgekauft für ihren damaligen Freund. Dann habe ich wenigstens das Geld zurückbekommen, aber konnte immer noch nicht Vermeer spielen.
Hast du ihren Nachlass gewährt oder hast du es direkt zum Einkaufspreis weiterverkauft?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was sie mir dafür gegeben hat, ob das jetzt der volle Betrag war oder nicht. Ich war schon froh, dass ich da nicht mit einem Totalverlust rausgegangen bin.
Gunnar, wie war das bei dir, deine ersten Spiele?
Oh. Ich habe zur Konfirmation von Tante Christa und Onkel Wolfgang ein Atari VCS bekommen. Das muss Konfirmation 83 oder 84 gewesen sein, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und da waren drei Spiele dabei, nämlich Pac-Man, Yars Revenge und Atlantis. Diese drei Spiele sind sozusagen gemeinschaftlich mein allererstes eigenes, selbstbesessenes Spiel. Wenn ich davon eins auswählen hätte müssen, dann war es Atlantis. Atlantis war so eine Art Missile Command, wo man so eine Stadt gegen Aliens verteidigen musste. Man hatte so verschiedene Stationen am Boden, die symbolisierten die Stadt Atlantis und dann sind da so Raumschiffe drüber geflogen. Man musste im richtigen Moment schießen. Es war ziemlich einfach. Aber was für eine fantastische Metapher, die Verteidigung von Atlantis. Es war so toll. Wir hatten ja nichts damals. Ich weiß aber nicht mehr, was mein erstes selbst gekauftes Spiel war. Das muss 86 oder 87 gewesen sein, als ich dann C64 hatte. Ich möchte gern glauben, dass es das erste Bard's Tale war, weil es ja auch cool klingt, wenn man das sagt. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich auch irgendein billiges Kassettenspiel aus England gekauft oder so, das dann halt für 9 Mark 99 im Quelle-Laden lag. Das weiß ich nicht mehr. So, Fabian, jetzt du.
Genau, bei mir gibt's ganz interessante Parallelen zu euren Geschichten, nämlich Weihnachten 89 spielt eine Rolle und auch der Umstand, dass es quasi mehrere Spiele in einem waren. Aber ich kann erst noch mal ein bisschen ausholen auf dem Weg zu diesem Weihnachten 89. Ich hatte natürlich vorher schon viele Spiele gespielt. Wir hatten ja C64 zu Hause und ich kannte auch andere Spielgeräte. Also gerade mein Onkel Jochen, der hatte eine Menge. Ich habe einen Vectrex zum Beispiel bei ihm mal gesehen und auch darauf gespielt. Oh. Aber auf dem C64, den wir hatten, wenn ich da ehrlich bin, habe ich vermutlich nie ein Originalspiel dafür gesehen oder gekauft. Das schon gar nicht. Wahrscheinlich war mir als Kind nicht mal bewusst, wo die Spiele dafür eigentlich herkam oder wie man die normalerweise erworben hätte. Dafür mussten dann bei mir erst die Konsolen kommen. Und jetzt habe ich noch eine sehr lebhafte Erinnerung daran, dass ich mal Ende der 80er, müsste wahrscheinlich so 88 gewesen sein oder vielleicht auch schon 89, da kam das bei uns raus, da stand ich in einem Spielzeugladen und habe Super Mario Bros. 2 für das NES gesehen. Meine Eltern waren dabei und mein älterer Bruder auch. Und ich weiß, dass ich dieses Spiel unbedingt haben wollte, als wir da in dem Laden standen. Und dann hat mein Bruder, natürlich berechtigterweise, aber für mich damals vollkommen unbegreiflich, gesagt, ja, wir hätten das Gerät dazu gar nicht zu Hause.
Nein.
Und dann habe ich Ende des Jahres, also zu Weihnachten 89, ein Nintendo NES bekommen. Und da war ein 2-in-1-Modul dabei. Es gab da verschiedene Konfigurationen dieser Module. Und bei mir war das so ein Zweier-Ding. Und da war Super Mario Bros. Drauf, das erste. Und Duck Hunt, das war dieses Entenjagdspiel. Und wir hatten auch, das weiß ich natürlich auch noch, den Zapper, also diese Lichtpistole, die es für das NES gab. Das Duck Hunt, wenn wir jetzt auf die Qualität gehen, das war natürlich nicht so der große Knaller. Aber schon allein durch Super Mario habe ich mich sehr gefreut damals darüber. Und das war natürlich auch ein tolles Spiel. Und glaube, im nächsten Jahr, 1990, dürfte der Game Boy hinzugekommen sein. Den habe ich dann geschenkt bekommen. Und mein erstes gekauftes Spiel, das dürfte auch dann in die Konsolenzeit fallen. Die NES- und Gameboy-Sachen habe ich vielleicht noch nicht selber gekauft. Das war ja auch teuer für ein Kind. Das dürfte dann auf dem Super Nintendo ein Spiel gewesen sein, was ich nicht dazu geschenkt bekommen habe. Also der Pack-In-Title war ja Mario World, das war dabei. Ich habe mir dann Super Mario Kart gekauft. Ein relativ frühes Super Nintendo-Spiel. Und ich wusste da wenig drüber, weiß noch, dass ich das gekauft habe, auch aus dem Grund, weil es so ein 99-Mark-Spiel war. Die waren ja mal verhältnismäßig günstig, die Nintendo-eigenen Titel. Und das war natürlich auch toll, dann das zu haben, gerade das zu zweit zu spielen. Also war ganz happy mit meinem ersten eigenen Spielekauf.
Tja, ich würde sagen, Fabian hat gewonnen, ne? Ja. Wenn es nach der Qualität der Spiele geht. Sehr gut. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Die wurde gestellt von Christian. Und Christian möchte von uns wissen, würdet ihr, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, eine Gastrolle als Synchronsprecher in einem Spiel annehmen? Und ich würde von meiner Seite aus noch die Ergänzung hinzufügen, wenn eure Antwort ja lauten sollte, dann würde mich noch interessieren, in welchem Spiel oder in was für eine Art von Spiel, ob ihr da eine bestimmte Präferenz habt. Und da blicke ich Gunnar mal an mit dieser Fragestellung.
Ausgerechnet mich. Ich weiß nicht. Ich habe gar nicht so das Gefühl, als sei ich ein so super talentierter Sprecher, auf den die Rollen da draußen nur so warten und wo ich dann unbedingt meine zweite Bestimmung finden müsste. Ich wäre schon bereit, mal als Gag in einem Spiel was Kurzes zu sprechen. Das habe ich auch mal gemacht. Bin, glaube ich, im dritten oder vierten You Don't Know Jack mit einem kleinen Satz. Und letztes Jahr war ich, glaube ich, in so einem Hörbuch zu Das schwarze Auge, das die reizenden Menschen von Orkenspalter TV produziert haben, wo auch noch viele andere Stimmen aus der DSA-Community drin sind. Da gehe ich in der Menge unter, da macht das nichts. Aber ich würde das nicht aktiv ansprechen und ich wäre auch nicht aus auf eine große Rolle in einem Spiel oder sowas. Aber naja, so ein Dr. Watson in einem Krimispiel, das wäre eine Rolle, die mir, glaube ich, liegen würde. Oder so ein gewiefter Kaufmann in einem Fantasy-Rollenspiel. Das kostet doppelt so viel, wie Sie denken. Legen Sie das wieder hin. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen.
Das könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, ich auch.
Fabian, wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich finde es schön, dass Gunnars Antwort dann noch so eine Wendung genommen hat. Ich hatte nämlich kurz Angst, wir würden jetzt sinngemäß die gleiche Antwort geben. Aber ganz so ist es nicht. Also ich würde das schon machen. Ich habe auch mal die Anfrage bekommen. Das war ein Spiel aus Deutschland. Gar nicht so klein und auch vor gar nicht allzu langer Zeit. Da haben wir das als Anfrage bei Rocket Beans bekommen, wo ich ja auch arbeite. Das hat dann am Ende zeitlich nicht hingehauen und ein Kollege hat es gemacht. Und ich habe dann noch im Rahmen der Frage so ein bisschen darüber nachgedacht. Ich bin mir ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher, ob ich wirklich gut dafür geeignet wäre. Weil klar, wir sind Podcaster und wir haben vielleicht auch eine Stimme der Menschen gerne zuhören, aber ich finde, als Sprecher in einem Spiel, da schlüpfst du eine Rolle und du bist quasi ein Schauspieler und das mache ich ja nicht für Podcasts. Das bin halt einfach ich, was ihr jetzt hier hört und ich kann auch mittlerweile so ehrlich zu mir selber sein. Ich bin jetzt auch niemand, aus dessen Stimme man sehr stark Emotionen raushören kann, also egal in welche Richtung. Das habe ich auch schon häufiger mal als Feedback bekommen, dass ich immer sehr auf einem neutralen Level wirke, egal von was ich gerade rede. Und ich weiß nicht, ob das so gut geeignet ist, wenn man in einem Spiel einen bestimmten Charakter darstellen soll und in eine andere Rolle schlüpfen soll. Aber wenn das jetzt jemand hört, der gerade einen Sprecher sucht, ich würde das schon machen, aber es gibt unter Umständen einfach bessere Kandidaten dafür. Ich habe dann noch gedacht, Gunnar, Chris, lasst uns einfach mal ein Stay Forever Spiel machen. Da würde ich mich direkt anbieten, mich selber auch zu sprechen.
Fabian als Fabian.
Ja, sehr gut. Das wäre der eine Fall, wo ich mir das auch vorstellen könnte. Ansonsten tendiere ich sehr stark dazu zu sagen, nein, ich würde das nicht machen. Also keine Ahnung, wenn es jetzt irgendein sympathischer Indie-Titel ist, dem man damit was Gutes tut und nicht viel kaputt machen kann, dann vielleicht, aber grundsätzlich eher nein. Das hat gar nicht so viel damit zu tun, ob ich mich jetzt dafür geeignet halte oder nicht, sondern eher damit, dass ich glaube, dass viele Menschen unterschätzen, was für eine Leistung es eigentlich ist, wenn man professionelles und Grundsprecherin oder Synchronsprecher ist und was da dahinter steckt, wie viel jahrelanges Training, wie viele Atemübungen, wie viel Varianz in der Stimme, also was für eine Kompetenz man braucht, um wirklich gut sprechen zu können. Und da rede ich jetzt noch nicht von einer Radiostimme oder Podcaststimme, sondern wie Fabian zu Recht sagt, in eine Rolle schlüpfen zu können. Und das kann ich schlichtweg nicht. Und das möchte ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Und dazu kommt auch noch, dass ich denke, selbst wenn wir jetzt schwerpunktmäßig über alte Spiele sprechen, sind wir ja doch im journalistischen Spektrum unterwegs. Und ich finde, dass da grundsätzlich eine professionelle Distanz zur Industrie ganz angemessen ist. Also insofern würde ich für mich sagen, nein, das mache ich nicht.
Vielleicht machen wir mal zusammen ein Sherlock Holmes Hörspiel. Ich als Dr. Watson, der Christian als Sherlock Holmes und Fabian ist Lestrade.
Oh ja. Es ist schmeichelhaft, dass du mich als Sherlock Holmes siehst, aber ich würde mich für die Rolle von Toby bewerben.
Da musst du so original bellen, das ist so schwierig. Na gut, kommen wir zur nächsten Frage. Habt ihr Guilty Pleasures im TV oder bei Spielen? Fragt Kim. Guilty Pleasures, die andere vielleicht belächeln, von denen ihr aber nicht genug bekommt. Fabian, bitte.
Ja, also beim Spiel musste ich erstaunlich lang überlegen. Und dann bin ich gelandet, einigermaßen überraschend, vielleicht bei Super Soccer für das Super Nintendo. Das ist ein echt gar nicht mal so gutes Fußballspiel, aber das war auch damals in Deutschland früh erhältlich. Ich glaube, es war auch ein Launch-Titel für die Konsole damals bei uns. Und das Spiel, wenn ihr das kennt, das hat so eine sehr, sehr flache Kamera. Und das wird von oben nach unten gespielt oder umgekehrt. Und ich fand diesen Effekt damals so super, wie man quasi so in die Tiefe des Bilds auf das gegnerische Tor zuläuft. Und zu der Zeit kannte ich natürlich schon viele Fußballspiele. Das gab es ja auch zuhauf auf dem C64 und dann auch auf dem Amiga, den wir zu Hause hatten. Aber sowas in der Form, das hatte ich noch nicht gesehen. Also es hat natürlich auch krasse Nachteile gehabt. Also zum Beispiel im Zweispielermodus war es für den, der nach unten spielen musste, im Grunde richtig bescheuert, weil der konnte den ganzen Spielbereich, der vor ihm lag, eigentlich gar nicht sehen. Aber bis heute mache ich das ab und an nochmal an und spiele da so eine Runde, einfach um nochmal zu gucken, kann ich dieses Gefühl von damals nochmal nachempfinden, was ich da hatte, als ich zum ersten Mal dieses Gefühl hatte, ich würde wirklich auf dem Fußballfeld stehen. Und ja, für ein paar Minuten funktioniert das noch und löst dann bei mir so ein ganz wohliges Gefühl aus. Und um diese Frage gewissenhaft zu beantworten, Kim hat ja Spiele-TV geschrieben. Da habe ich was ein bisschen Peinliches, was mir bei einer Serie tatsächlich direkt eingefallen ist. Und zwar ist das eine Netflix-Serie, die gerade in der vierten Staffel läuft. Das ist mir wirklich unangenehm. Die heißt Emily in Paris. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Nee. Nein, natürlich nicht.
Ja. Es geht da um eine junge Amerikanerin und die arbeitet, glaube ich, im Marketing in einer Pariser Agentur, wie man sich das aus dem Namen Emily in Paris vielleicht schon ableiten kann. Und dann verliebt die sich und es gibt so ganz viele Klischees über Frankreich und über Mode und über Liebe. Und das ist komplett unrealistischer Quatsch. Aber das sieht alles ganz schön aus. Die Menschen sind natürlich alle auch immer ein bisschen zu hübsch und ein bisschen zu gestylt und immer sehr adrett. Aber ich finde das auf der anderen Seite auch so deep und so amüsant, dass wenn ich da mal am Sonntag irgendwie auf der Couch liege und gerade nichts für Super Stay Forever spiele, dann kann ich das mal anmachen und kann mich davon einfach berieseln lassen, obwohl es für sich genommen echt keine gute Serie im klassischen Sinne ist.
Es geht ja um Guilty Pleasures und das scheint ein Volltreffer zu sein, in deiner Beschreibung nach.
Aber hat mich selber so unerwartet getroffen. Also manchmal schaltet man ja bei den Streamingdiensten einfach dann so eine Serie ein, weil sie gerade auf der Startseite ist und der Teaser automatisch läuft. Und dann machst du sie mal an, die erste Folge. Und wenn es blöd läuft, bist du dann 3 Stunden später schon bei Folge 7.
Das muss immer sehr kurze Folgen sein. Christian, wie ist es bei dir?
Also bei den Spielen ist das so, wenn ich abends im Bett liege und vor dem Einschlafen noch kurz in mein Tablet reingucke, dann mache ich mir ein Puzzle an. Also ein wirkliches Puzzle, so mit Teilen, die man rumschiebt, dass sich ein Bild ergibt. Und das ist natürlich stumpf, aber das hat den Vorteil, dass das ja praktisch keine mentale Energie braucht und man deswegen ganz gut Podcasts im Hintergrund dazu hören kann. Das finde ich sehr entspannend. Und wenn ich am PC sitze und habe eine halbe Stunde totzuschlagen, dann kehre ich jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, mittlerweile immer wieder zu Vampire Survivor zurück. Das ist auch so stumpf, aber ist auch irgendwie klebrig, das Spiel. Also man bleibt dran hängen. Mich erwischt das voll. Mit Fernsehen kann ich gar nicht so viel dienen. Wir schauen ja kein Netflix oder keine Serien, aber meine Frau und ich, wir haben genau 2 Sachen, die wir im Fernsehen gucken, also auch noch im traditionellen Fernsehen, nämlich Let's Dance und Das große Backen, je nachdem, wenn das halt immer kommt. Die Schnittmenge zwischen unserer beiden Geschmäcker ist nicht so groß, was das angeht. Und das sind beides Dinge, wo das Kind auch noch mitgucken kann, bis Bettzeit ist. Also die ersten Tänze zum Beispiel bei Let's Dance. Und das ist immer ganz nett. Dann kuscheln wir uns da gemeinsam auf den Sofa zusammen und schauen dann noch was. Ich finde, Let's Dance, es geht eigentlich gar nicht als Guilty Pleasure durch. Ich finde das eine phänomenal gute Sendung. Von daher muss man sich da gar nicht schämen.
Was war das zweite? Das große Backen?
Das große Backen, ja, das ist halt so ein Backwettbewerb, so eine Show, wo 10 Kandidaten Hobbybäcker antreten und müssen Aufgaben erfüllen und jede Woche fällt eine Person raus, bis am Ende nur noch 3 übrig sind und dann wird gekürt, wer die beste Bäckerin oder der beste Bäcker ist. Und dann gibt's halt schöne Sachen zu sehen. Ist inspirierend auch teilweise, was die da backen.
Das ist ganz toll.
Das ist tatsächlich nett. Aber wenn ich schon nicht mit Netflix und Co. dienen kann, dann kann ich mit YouTube dienen, weil das ist ja auch so ein typisches Guilty Pleasure Ding. Was habe ich denn da so in meinen Abos, wo ich immer wieder zurückkehre? Und das ist zum einen Wilderness Cooking. Aha. Das ist ein bierbäuchiger Typ aus Aserbaidschan, der kocht im Freien riesige Portionen Fleisch. Also das ist Gunnars Albtraum. Bitte da nie reingucken.
Was ist denn das?
Ja, es ist toll. Es sind schöne Naturbilder. Und dann My Mechanics ist ein YouTube-Channel, wo ein Schweizer alte Geräte, so verrostete Werkzeuge und sowas restauriert. Aktuell schraubt er seit Monaten an einem alten Auto rum. Deswegen gibt's da kaum noch Updates. Aber das finde ich toll. Und Brick Technology ist ein Channel, wo jemand technische Herausforderungen mit Lego löst. Also zum Beispiel, wie schmeiße ich immer dickere Türme mit Lego-Maschinen um? Und dann baut er Katapulte und Rammen und Schwingungserzeuger und sowas. Und die haben zwei Sachen gemeinsam, diese Channels, habe ich festgestellt. Nämlich erstens, die sind ohne Sprache. Da labert keiner, sondern das ist einfach nur zum Zuschauen. Finde ich fantastisch. Und das zweite ist, das sind Kompetenzpornos. Das sind Menschen, die sind extrem gut in dem, was sie machen und machen da professionelle Videos dazu. Und mein Guilty Pleasure ist, Leuten, die sehr gut in etwas sind, auf YouTube zuzuschauen.
Ja, 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 ja. Ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem ganzen Begriff des Guilty Pleasures. Ich finde, was da für mich so mitschwingt durch dieses Guilty ist ja, das ist was, wofür man sich schämt auch oder schuldig fühlt. Und wo man denkt, das ist vielleicht unter meinem Niveau oder sowas. Aber ey, viel von dem, was da aufgezählt wurde, ist ja nicht, ich scheiße oder so. Ja, also gerade Kompetenzpornos gucke ich auch ein paar auf YouTube. Diese chinesische Frau, die auf diesem Bauernhof lebt da und dann immer irgendwelche Sachen kocht und so, der Hammer, ja. Aber das ist, finde ich, kein Guilty Pleasure, das ist einfach objektiv super.
Ja, ja, auch wieder mal.
Da würde ich das auch jedem erzählen, da hätte ich gar kein Problem mit. Ist auch eine Frage überhaupt, wo der Blickwinkel herkommt mit dem Guilty Pleasure. Meine Frau würde sagen, all meine Freizeitbeschäftigungen sind Guilty Pleasures. Das ist ja alles nicht ernsthaft. Ich lese Fantasy und Science Fiction und spiele Videospiele und sowas. Und
Warhammer.
Ja, und da kommen wir ins Guilty Pleasure Terrain. Dieses ganze Military Sci-Fi Grimdark, insbesondere dann auch direkt Warhammer, da habe ich das Gefühl, diesen Hintergrund und diese militärische Faszination davon habe ich als Mensch schon so ein bisschen transzendiert. Aber mein Geschmack ist noch nicht ganz weg. Es ist noch nicht ganz da. Mein Geschmack hat das noch nicht ganz mittranszendiert. Ich genieße das schon immer noch. Gerade hier, während wir dies aufnehmen, ist relativ neu noch das Space Marine Spiel, der Space Marine 2. Und das ist natürlich ganz toll. Leider. Ich will das gar nicht gut finden, aber das gefällt mir sehr gut, muss ich schon sagen. Aber was ich nicht fremden Leuten von erzählen würde, ist, dass ich gerne das große Backen gucke. Da bin ich ganz beim Christian. Das ist bei uns voll das Familienereignis. Ja, das gucken wir alle zusammen, kennen uns auch genau dann aus und kennen dann die Darsteller, weil wir die ganze Staffel gucken und wissen schon, was für Sprüche die Jury machen wird und so. Das gefällt mir ganz gut so. Das kann ich schon gucken, obwohl ich finde, das ist jetzt nicht objektiv eine super Sendung. Die ist halt professionell gemacht, aber das ist natürlich ein bisschen albern, weil die auch immer dieselben Sachen machen und so, dieselben Rituale dann. Aber es ist einfach sehr schön anzugucken.
Das Lustige ist, ich kann mich nicht erinnern, Gunnar, dass wir schon mal darüber gesprochen hätten, dass wir das große Backen gucken, nee, weil es ein Guilty Pleasure ist. Und ich erfahre jetzt das zum ersten Mal hier in dieser öffentlichen Diskussion, dass du das auch guckst, diese Sendung. Ja. Da fühle ich mich fast ein bisschen verstanden.
Ja, aber nicht Let's Dance. So weit würde ich nicht gehen.
Okay, Let's Dance fällt ja dann nach deiner Definition auch gar nicht mehr unter Guilty Pleasure, weil das, wie gesagt, würde ich vorbehaltslos empfehlen und erzähle auch jedem, dass ich Let's Dance gucke. Egal, ob die Leute gefragt haben oder nicht.
Genau, sehr gut. Wenn du das von den Dächern schreist, dann ist es halt auch kein Guilty Pleasure mehr. Ja,
ja, ja. Ich erzähle es eine halbe Stunde lang und dann fragt die Person, ja, aber wo geht's denn jetzt zum Bahnhof?
Also ich habe ja nicht nur nicht gewusst, dass ihr beide das große Backen guckt. Ich habe original zum allerersten Mal davon gehört, dass diese Sendung existiert und muss jetzt auch rückblickend sagen, wenn ich nicht als Erster hier geantwortet hätte, dann hätte ich mich vielleicht auch doch nicht so geschämt für den Pick meiner Serie, nachdem ich jetzt eure Auswahl kenne. Ich möchte aber noch kurz bei Christian anknüpfen. Es hat so was getriggert bei mir, dass du gesagt hast, du puzzelst abends gerne. Vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht auch noch was anderes gesagt, denn als ich zum ersten Mal ein iPad hatte, ich habe jetzt aktuell kein Tablet, da habe ich auch häufig Wimmelbildspiele gespielt. Ich weiß nicht, ob die immer noch so angesagt sind, aber es gab einen riesen Pool eine Zeit lang an Wimmelbildspielen in den ganzen App-Stores und da habe ich auch eine ganz komische Faszination dran gefunden, obwohl die spielerisch gar nicht gut sind, wenn man ehrlich ist.
Ach, kann man gut spielen, finde ich.
Habe ich auch ganz viele davon gespielt. Die große Schwemme ist vorbei, aber es gibt sie immer noch.
Es gibt auch diese High-End-Wimmelbildspiele für Mädchen, die so Geschichten erzählen, übernatürliche und Krimi-Geschichten, die so wirklich so Anmutung von einem Grafik-Adventure haben, auch wirklich dann toll aussehen. Und zwischendrin ist halt ein Wimmelbildspiel. Der Mord wird halt gelöst mit einem Wimmelbildspiel. Und die habe ich schon auch gern gespielt, das muss man schon sagen. So, jetzt hören wir aber auf hier. Das ist zu riskant jetzt hier.
Fairerweise muss man auch sagen, vielleicht sind schlechte Point-and-Click-Adventures auch nur Wimmelbildspiele gewesen. Also so groß ist der Unterschied dazwischen nicht, ne?
Die von Sierra auf jeden Fall.
Steile These.
Aber dazu kommen wir heute Abend vielleicht noch zum Thema Adventures. Vorher eine Frage der etwas anderen Art, die Florian gestellt hat. Sie richtet sich nämlich nur an euch beide. Ich könnte sie tatsächlich auch nicht beantworten, weil es auf mich nicht zutrifft. Florian sagt und fragt: An manchen Stellen im Podcast ist ja angeklungen, dass zumindest Christian und Gunnar gelegentlich Workshops geben. Mich würde interessieren, ob euch diese Aufgabe Spaß macht und wie ihr an solche Aufgaben herangeht. Wie sieht die Vorbereitung aus? Mit welcher Haltung begegnet ihr TeilnehmerInnen, vor allem denen, die euch oder dem Thema des Workshops kritisch gegenüberstehen? Chris, wie machst du das?
Also ich muss vorwegschicken, dass es jetzt eine Weile her ist, dass ich das letzte Mal einen Workshop gegeben habe, weil ich das in der Regel in der Arbeit gemacht habe und ich arbeite ja inzwischen Vollzeit bei Stay Forever, da gibt es keine Notwendigkeit mehr, Workshops zu machen. Aber in der Zeit, wo ich noch festangestellt war, habe ich regelmäßig Workshops gegeben für Teams in der Firma, teilweise auch für Teams aus anderen Firmen. Ich war auch mal Dozent an der Uni und habe dort einen Kurs gegeben übers Podcasten. Und um die Frage zu beantworten, ja, das macht Spaß. Workshops machen Spaß, aber die Vorbereitungszeit, wenn man einen guten Workshop machen möchte, ist immens. Also ich würde sagen, auf eine Stunde Workshop kommt das 4- bis 5-fache an Vorbereitungszeit. Und da hilft es natürlich, wenn man eine Spezialisierung auf ein bestimmtes Thema oder eine Reihe von Themen hat, die man immer wieder macht, sodass man schon auf einem Grundstück aufbauen kann. Bei mir war das vor allen Dingen Präsentation und Information Design. Und ich nutze da ein Online-Tool, Session Lab, zur Planung gerade des Ablaufes, der Materialien und so weiter. Das ist super, kann ich sehr empfehlen. Die Herangehensweise an so einen Workshop, wie ich das gemacht habe, ist in der Regel immer vom Ende her zu denken. Also was möchte ich am Ende des Tages für ein Ergebnis haben? Was sollen die Teilnehmenden mitgenommen haben? Und daraus leitet sich dann ab, okay, wie muss der Workshop gestaltet sein, dass ich da hinkomme? Für mich der wichtige Gedanke, der zentrale Gedanke ist, was ist das eine Ding, was ich möchte, dass die Leute mitnehmen, weil da muss man sich nicht in die Tasche lügen. So ein Workshop, auch wenn es ein Ganztagesworkshop von 8 Stunden ist oder sowas, hast du 95% ein paar Tage später schon wieder vergessen. Da bleibt nicht so viel hängen, gerade wenn man es nicht ins tägliche Tun übernimmt. Deswegen wäre es mir halt wichtig, dass Leute rausgehen und haben eine Sache, die irgendwie hängen bleibt. Bei meinem Information Design Workshop ist das zum Beispiel, ich möchte gern, dass die Menschen den Gedanken mitnehmen, dass wenn sie kommunizieren, egal wie, ob per Sprache, per Mail oder sonst irgendwas, dass sie an die Empfänger denken soll, die Empfängerin oder den Empfänger, und dass sie sich denken, was möchte ich, dass diese Person tut? Nicht, was sie denkt, nicht, dass sie irgendwas lernt oder dass sie irgendwas weiß, sondern dass sie was tut. Mein bestes Beispiel ist immer eine E-Mail. Eine E-Mail ist ja immer zielgerichtet. Ich schreibe jemandem eine E-Mail und habe eine bestimmte Erwartung, was diese Person dann tun soll. Wenn ich den Gedanken habe, ich schreibe irgendwas for your information, dann kann ich mir gleich die Frage stellen, ob das überhaupt notwendig ist, das zu tun, wenn ich nicht möchte, dass die Person darauf reagiert. Das reicht mir schon, wenn Leute das mitnehmen und wenn da 8 Stunden Workshop dafür notwendig sind, um das einzudrillen. Okay, dann ist es halt das. Aber grundsätzlich denke ich, dass Workshops so gestaltet sein sollten, dass möglichst wenig Vortrag drin vorkommt und viel Interaktion und Übung, viel Praxis. Deswegen lasse ich die Leute da viel selber machen. Ich halte nicht viel von Gruppenarbeit, wenn dann in einer sehr klar definierten Aufgabe oder so als Auflockerung zwischendurch. Aber meistens möchte ich gerne, dass die Leute für sich arbeiten und dann aber Ergebnisse miteinander besprechen, aber dass die eigentliche Arbeit alleine passiert. Und um noch die Frage zu beantworten, wie ist meine Haltung gegenüber Teilnehmerinnen und gerade wenn sie kritisch gegenüberstehen, also das mit dem kritisch gegenüberstehen ist mir noch nicht passiert. Die Leute sind immer freiwillig in den Workshops oder in den Kursen und grundsätzlich geht es halt darum, wie bei jedem Thema, dass man die Menschen erstmal neugierig macht und ihnen den Mehrwert deutlich macht. Also um nochmal meinen Information Design Workshop als Beispiel zu nehmen, den beginne ich immer, indem wir uns eine ganze Reihe von Beispielen angucken, wo Information Design misslungen ist. Lauter Worst Cases, einen nach dem anderen. Ganz schlimme Sachen sind da dabei. Und dann arbeiten wir in der Folge sukzessive daran, die Fehler zu identifizieren und das besser zu machen. Und ansonsten, ja, ist das halt, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Wenn du wertschätzend und respektvoll mit den Leuten umgehst und ehrlich interessiert an dem Thema bist, das du da vermittelst, dann wird das auch ein guter Workshop werden.
Sehr schön, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich habe richtig viel jetzt schon in diesem Vortrag darüber gelernt, wie ich Workshops halten sollte, wenn ich es denn machen würde. Vielleicht kann ich jetzt so ein bisschen mehr dazu lernen von Gunnar. Wie ist es bei dir?
Nee, nicht richtig. Ich mache auch gar keine Workshops so richtig. Ich nenne das manchmal einen Workshop, aber ich habe gar kein standardisiertes Workshop-Format, das ich immer wieder machen würde. Das Einzige, was ich oft gemacht habe, ist mein 2-stündiger Kommunikationsworkshop. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, gar kein Workshop, sondern ein Audit. Da analysiere ich kurz die Kommunikation oder Kommunikationsmaßnahmen des Kunden in der PR-Agentur. Und dann kommen wir darüber in so eine kleine Übung, wie kommuniziert man überhaupt, was kann eine Firma tun, was für Ziele hat eine Firma bei der Kommunikation und sowas. Das ist aber echt in 2 Stunden vorbei. Das haben wir oft als Kickoff gemacht für neue Kunden und so, um die so ein bisschen in unser Mindset zu holen. Das ist nicht ein richtiger Workshop. Ich habe 1-2 Mal auch so Tagesworkshops gemacht, da bin ich nicht für geeignet. Das ist nicht meins. Da muss man so ganz strikt stundenplanmäßig 1000 Materialien vorbereitet haben und so, und das liegt mir nicht. Ich kann natürlich einen 8-stündigen Vortrag halten, aber wie Christian richtig sagt, ist das nicht sinnvoll in einem Workshop. Also habt ihr nicht viel hinzuzufügen. Christian macht das sicher super.
Dankeschön. Ich mache mal einen Workshop mit euch beiden. Da bringe ich euch das mal bei, wie man das macht mit den Workshoppen. Das ist halt wie bei allem, um das noch dazu zu sagen, auch da, je häufiger man sowas macht und je mehr Rüstzeug man sich erarbeitet, desto leichter ist das. Und Menschen, die das professionell machen, professionelle Coaches oder Workshopgeber, die haben halt auch so einen Werkzeugkasten, aus dem sie sich bedienen können. Und das hilft auch dabei, sich dann besser einzustellen auf die jeweilige Gruppe. Ja, es hilft auch nichts, wenn du jetzt einfach nur stur deinen Plan runterrattern möchtest, wenn man merkt, dass die Gruppe aber eigentlich ganz andere Bedürfnisse hat. Und dann ist es besser, halt auch spontan mal ein anderes Tool auspacken zu können, eine andere Methodik oder sowas. Und das macht schon Spaß. Ich habe das eigentlich immer gerne gemacht, aber es ist auch anstrengend. Da ist man danach immer echt fertig.
Oh, ich finde, schon ein Halbtagesworkshop ist so stressig und dann machst du ja mindestens mal einen vollen Tag Vorbereitung und so. Ich verstehe nicht, wie Leute damit ihr Geld verdienen, aber wahrscheinlich machen die ja auch immer denselben Workshop, tausende von Malen.
Ja, das hilft natürlich. Ja, das ist wie bei Lehrerinnen und Lehrern auch.
Wollte ich auch gerade sagen, ja.
Die Vorbereitung der Stunden ist natürlich wahnsinnig arbeitsintensiv, wenn du es das erste Mal machst. Aber im Laufe der Zeit kannst du ja dann aus dem schöpfen, was du schon im Fundus hast.
Mhm. Aber ihr beiden könnt gern mal einen Workshop intern bei Stay Forever einfach auch geben für alle vom Team, wenn euch das fehlt in der täglichen Arbeit mittlerweile.
Nein, das fehlt mir nicht.
Ich habe das Gefühl, Chris fehlt es schon. Ich habe das Gefühl, du würdest gerne mal wieder was vorbereiten und präsentieren. Und arbeiten lassen.
Ja, ich denke immer, wenn ich es eine Weile nicht gemacht habe, dass mir was fehlt und dann mache ich es mal wieder und dann denke ich, oh Gott, warum habe ich mich da wieder drauf eingelassen? Aber wenn man es ab und zu mal macht, macht schon Spaß. Aber jetzt kommen wir zur nächsten Frage, die wurde gestellt von Christopher. Da kommen wir zu dem, was Fabian gerade schon angekündigt hat, nämlich zu den Point-and-Click-Adventures. Denn Christopher möchte von uns wissen, was sind eure jeweiligen Lieblings-Point-and-Click-Adventures aller Zeiten? Und was macht sie für euch so besonders? Der ausgewiesenste Adventure-Experte in unserer Runde ist Gunnar, deswegen stelle ich die Frage zuerst dir.
Ich hätte jetzt gerne so ein exotisches Adventure, das ich jetzt nenne und alle so, wow, das ist ja das Shakespeare der Adventures. Ich habe aber in meinen Lieblingsadventures die alle in ihren Lieblingsadventures haben. Ich habe halt die Klassiker geliebt, Sam & Max, Day of the Tentacle, Monkey Island, Baphomets Fluch, sowas. Und das ist ja jetzt nicht besonders aufregend, da länglich drüber zu reden. Das sind ja exzellente Spiele, das wissen wir ja. Einen besonderen Platz in meinem Herzen aber haben die Spiele von Legend. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Und ich habe in der Vorbereitung zu dieser Folge ein bisschen überlegt, warum ich die so gerne habe oder warum ich die vielleicht auch sogar auf eine Art lieber habe als die objektiv besseren LucasArts Adventures. Und ich finde, die haben so einen Vibe, die wirken auf mich irgendwie ernsthafter und erwachsener, vielleicht auch wegen dieser starren Oberflächen, die haben. Und selbst wenn sie lustig sind, wirken sie nicht so kindisch, obwohl Eric the Unready zum Beispiel ein sehr kindisches Spiel ist. Also wenn ich jetzt ein Spiel nennen müsste, auf das ich immer festgenagelt werde als mein Lieblings-Point-and-Click-Adventure, dann ist es Shannara. Aber dazu habe ich nichts mehr zu sagen. Da haben wir eine Folge zu gemacht, Christian.
Ja, sehr gute Wahl, natürlich.
Welche Folge war das? Das ist auch schon länger her, ne?
Die 15. Ah. Die hatten wir ja mal geremaked dann. Also die hat schon eine Qualität von späteren Folgen, zum Glück. Das war eine schöne Folge, finde ich.
Ja.
Okay, Gunnar, das war's von deiner Seite?
Ja, das war's von meiner Seite.
Dann Fabian, wie schaut's bei dir aus? Lieblings-Point-and-Click-Adventures?
Ja, ich steige wieder ähnlich in meine Antwort ein wie Gunnar. Ich habe hier nämlich auch keine besonders originelle Antwort anzubieten. Ich schwank tatsächlich zwischen 3 Spielen, die da waren. Day of the Tentacle, Curse of Monkey Island und einem 3. Spiel, das es dann auch geworden ist, nämlich Maniac Mansion. Jetzt denkt ihr natürlich, oh, das sind ja drei wahnsinnig langweilige, erwartbare Spiele, die der Fabian jetzt nennt. Und das stimmt. Es liegt auch ein bisschen daran, ich habe irgendwann gemerkt, und das ist tatsächlich jetzt schon viele Jahre her, also eher so plus 10, vielleicht auch plus 20, dass mir Point-and-Click-Adventures gar nicht mehr so viel Freude machen. Ich weiß nicht, ob man das laut sagen darf. Ich habe da immer so eine Vorstellung von diesen Spielen, dass ich denke, wenn ich die sehe, dass die schön aussehen und dann finde ich die erstmal interessant und stelle mir vor, wie ich dann da sitze an meinem PC oder Mac und Rätsel löse und diesen gut geschriebenen Geschichten zuhöre. In Wirklichkeit ist es so, dass mir sehr schnell in vielen dieser Point-and-Click-Adventures zu viel geredet wird. Es passiert relativ wenig und wenn ich einmal länger als 2 Minuten an einem Rätsel hänge, verliere ich sofort die Geduld und gucke in eine Komplettlösung, die natürlich heute in der Regel ja überall verfügbar ist und du hast sie in 3 Sekunden ergoogelt und mir fehlt da so ein bisschen der Wille, noch mich auf diese Spiele und auf deren oft langsame Geschwindigkeit einzulassen. Und als ich noch ein Kind war oder ein Teenager, da war das noch ein bisschen anders. Und das Maniac Mansion, das hatten wir auch damals als C64-Spiel. Und natürlich hatte ich damals dafür keine Komplettlösung. Ganz oft bin ich schon daran gescheitert, gleich in der Küche am Anfang, ihr kennt diese Szene, vor Edna wegzulaufen, vor dieser Krankenschwester, die da am Kühlschrank steht. Und wenn die einen fängt und man nicht schnell genug aus dieser Küche läuft, dann landet man direkt im Kerker. Und ich fand das jedes Mal so aufregend, das war so ein richtiger Nervenkitzel, wenn man es geschafft hat, gleich diese Stelle einmal zu meistern. Das Spiel hatte ja auch die Besonderheit, dass es einen größeren Pool an Charakteren gab, aus denen man am Anfang auswählen konnte und die hatten alle unterschiedliche Fähigkeiten und auch die konnte ich natürlich nicht einfach irgendwo nachgucken, sondern man hat dann durch Spielen rausgefunden, der Nerd mit der Brille, der kann irgendwie am meisten und das ist schon ganz gut, den mitzunehmen, während der andere, dieser Jeff, das ist so ein bisschen ein Dulli. Der hat eigentlich nichts wirklich drauf und es war mir nie klar, warum ich den mitnehmen sollte, weil er gar keinen Special Skill hat. Und obwohl das Spiel dann nicht so umfangreich ist, haben wir da echt lange dran gesessen zu Hause. Es gab auch verschiedene Dead Ends, da kann man jetzt drüber streiten, ob die in einem Adventure sein sollten. Also wirklich Punkte, die man sich erspielt, an denen man nicht mehr weiterkommt oder an denen das Spiel endet, weil man irgendwas falsch gemacht hat. Und dann waren wir da wirklich Monate mit beschäftigt und diese Erfahrung, die hat sich mir sehr eingebrannt und deswegen ist das wahrscheinlich und deswegen bleibt das wahrscheinlich auch für immer mein Lieblings-Point-and-Click-Adventure.
Na, Klassiker, gute Wahl.
Ja, sehr gute Wahl, würde ich sagen. Ich sage ja immer, das beste Point-and-Click-Adventure aus meiner Perspektive ist Curse of Monkey Island, das du auch gerade schon genannt hast, Fabian. Das finde ich rundum toll, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es mein Lieblings-Point-and-Click-Adventure ist. Das ist, und das wird jetzt, glaube ich, auch niemanden überraschen, das zu hören, The Lost Files of Sherlock Holmes.
Gute Wahl.
Das ist nicht das beste Spiel, das ist nicht das perfekteste, aber das hat so eine unglaublich schöne Stimmung. Das hat diese tolle Sherlock Holmes-Krimi-Atmosphäre. Das hat dieses verregnete, verrußte, viktorianische London. Das ist einfach toll. Es wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben. Aber nun hat Christopher ja Adventures als Plural ausgeschrieben, wohlweislich. Und ich ignoriere jetzt einfach mal, dass er Point-and-Click-Adventures geschrieben hat und nutze die Gelegenheit hier, um auf meine Seifenkiste zu steigen und noch eine Lanze für die Sierra Adventures zu brechen, auch wenn sie nominell ja kein Point-and-Click sind. Aber wir hatten schon eine Folge aus gutem Grund zu The Colonel's Bequest. Aus ganz ähnlichen Gründen wie bei The Lost Files of Sherlock Holmes mag ich das sehr, dieses Adventure. Die Zeit, die Stimmung, der Ort, die weibliche Protagonistin, die Krimi-Atmosphäre, fantastisch. Aber im Oeuvre von Sierra finden sich eine ganze Reihe toller Spiele, die unterschätzt werden aus meiner Perspektive, wie zum Beispiel ein King's Quest 3, das ich sehr liebe, weil das diese fantastische Prämisse hat, dass man im Haus eines bösen Zauberers als Knecht arbeitet und immer wenn der mal kurz verschwindet, um was zu erledigen, auf Reisen zu gehen, hat man ein kleines Zeitfenster, um sich im Haus umzusehen, um dann auch rauszugehen in die Welt, aber immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, oh Gott, wenn er zurückkehrt und entdeckt mich hier draußen, dann ergeht's mir dreckig. Und das ist ein ganz tolles Spannungsding, das ich so aus anderen Adventures nicht kenne. Und mein Lieblings-Quest for Glory-Teil ist Quest for Glory 4. mit seinem Setting in der osteuropäischen Folklore und gemischt mit Horrorklischees, das hat eine so dichte und faszinierende Atmosphäre. Und alle haten immer auf Sierra wegen den Rätseln und den Toten. Und ich finde das, um hier mal eine steile These reinzuschießen, dass Ron Gilbert mit seinen doofen 10 Adventure-Regeln so ein Sündenfall für Adventures war, weil da auf einmal immer nur um Mechaniken ging und um Rätsel und Nachvollziehbarkeit. Die Sierra-Adventures dieser Ära, denen geht es aber um andere Dinge. Denen geht es um Worldbuilding, um Stimmung. Die haben alle Open Worlds, die haben alle eine offene Spielwelt, die erkundbar ist. Die haben alle eine teilweise Nicht-Linearität, wo man Probleme in unterschiedlicher Reihenfolge oder parallel angehen kann. Die haben alle diesen Erkundungsdrang, der da drin steckt und diese Faszinationskraft von dem Wunderbaren, was in dieser Welt angelegt ist. Und das liebe ich. Das liebe ich an The Colonel's Bequest, an King's Quest 3, an Quest for Glory 4 und an vielen anderen Sierra-Spielen. Aber diese drei besonders würde ich jetzt hier auch auf meine Liste der Lieblinge setzen.
Ja, das ist ja fair enough, finde ich. Also du hast ja auch viel Spaß im Worldbuilding des ersten Screens, aus dem du nicht rauskommst, weil du ja ein pixelgroßes Item suchen musst.
Man merkt, dass du keine Ahnung von Sierra-Spielen hast. Das war leider ein schlechter Versuch.
Ah, die Pixel-Hunting-Scheiße. Aber gut. Dann kommen wir zu einem etwas überraschenden Fragesteller. Das ist nämlich Christopher Beer, unser Mitarbeiter und Kollege, der Werkstudent. Und der fragt, ihr habt im Laufe eurer Karriere das Arbeitsleben in all seinen Facetten kennengelernt. Das ist gar keine Frage, das postuliert er. Und da möchte ich schon mal sagen, so ist es überhaupt nicht. Es gibt bestimmt noch ganz andere Facetten. Er erklärt das aber auch. Ja, wir sind als Trainees eingestiegen irgendwo und haben Führungspositionen, Teamleitung, Chefredaktion und sowas gehabt. Oder haben sie noch, wie in Fabians Fall. Eure umfassende Erfahrung bringt mich zu der Frage, welche Eigenschaften zeichnen in euren Augen gute Mitarbeiter oder Teammitglieder aus und was macht einen wirklich guten Chef aus? Fabian, was ist ein guter Chef?
Also erstmal eine wirklich schöne Frage, die Christopher hier geschickt hat, weil sie natürlich tatsächlich mal ganz anders ist von der Art her und es hat mich selber auch zum Nachdenken darüber gebracht. Man macht das ja nicht unbedingt so, dass man sich im Kalender einen Reminder stellt, so alle halbe Jahre denkt man mal darüber nach, was ist einem eigentlich wichtig im Umgang mit Teammitgliedern oder Kollegen und Kolleginnen oder auch was wünsche ich mir von meinem Chef, und dann habe ich mich mal hingesetzt und das ein bisschen reflektiert, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich mir wünsche von Leuten, die in meinem Team arbeiten oder gegebenenfalls auch unter mir. Das klingt jetzt vielleicht zunächst mal ein bisschen komisch, aber ein wichtiger Faktor ist für mich Erreichbarkeit. Damit meine ich nicht, dass die 24/7 verfügbar sein müssen, sondern dass man so während der Arbeitszeit schnell und klar miteinander kommunizieren kann. Das ist ja gerade auch was, was in Homeoffice-Umgebungen in den letzten Jahren sehr wichtig geworden ist, und finde das einfach gut oder auch respektvoll, wenn man jetzt andere während der Arbeitszeit dann nicht 3, 4, 5 Stunden irgendwie warten lässt, wenn man denen eine Nachricht geschickt hat, weil man irgendwas klären möchte. Ich finde, dass das ein relevanter Faktor dafür ist, dass man effektiv miteinander arbeiten kann. Und dazu gehört natürlich generell auch die Bereitschaft und die Fähigkeit, dass man mit anderen zusammenarbeiten kann und das auch will. Ich habe da mal so darüber nachgedacht, was ich alles so gemacht habe in den letzten 20 Jahren, und im Grunde alles. Also egal, ob das ein Heft war oder eine Website oder eine TV-Sendung, ein Online-Video oder eben auch ein Podcast. Die wenigsten Dinge davon hätte ich alleine machen können, selbst wenn ich das gewollt hätte, weil es einfach nicht möglich gewesen wäre. Ich hätte das Skillset gar nicht für bestimmte Aufgabenbereiche gehabt. Und deswegen ist es wichtig, dass alle im Team bereit sind, gemeinsam was Konstruktives zu erschaffen und dass nicht, sowas kann ja passieren, sich so eine Mentalität einschleicht, dass jeder so für sich vor sich hinarbeitet und am liebsten möglichst wenig Überschneidungen mit anderen und jeder guckt nur so auf sein eigenes Ding. Das funktioniert nicht gut. Das ist zumindest eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und das versuche ich immer herzustellen oder zu bewahren, dass man eben weiß und vor Augen hat, man arbeitet gemeinsam an etwas, und das kann eben auch nur so gut werden wie möglich, wenn eben alle konstruktiv zusammenarbeiten. Und wenn ich jetzt mal bildlich gesprochen nach oben schaue von Vorgesetzten von mir, wünsche ich mir immer auch, dass sie mir Feedback geben. Ich habe hier und da schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich lange so auch vor mich hin arbeite und das vielleicht auch nicht schlecht gemacht habe, aber ich finde, dass es wichtig ist, dass man eben zurückgespielt bekommt regelmäßig, was man gut macht und was man eben auch schlecht macht, weil man lässt einfach Potenzial liegen, weil es wenig Chancen auf so persönliches Wachstum oder Verbesserungen gibt, wenn einem niemals jemand sagt, was man besser machen könnte oder vielleicht auch besser machen müsste, weil einem selber so die Perspektive darauf fehlt und auch einfach mal eine vernünftige Bewertung. Deswegen mein kleiner Appell vielleicht für alle Leute da draußen, die in der Führungsfunktion sind, nehmt euch Zeit für euer Team und für eure Leute und setzt euch mit deren Arbeit und denen als Person auseinander und gebt denen gutes Feedback. Dann am Ende profitieren alle davon, alle fühlen sich gesehen und gewertschätzt und eingeschätzt und das ist einfach auch wichtig und die Produkte, die daraus entstehen, die werden am Ende einfach auch besser.
Starkes Plädoyer, Fabian. Christian, was meinst du?
Also das ist natürlich eine Frage, mit der man ganze Motivationsposter füllen kann. Und wenn Christopher, der ja ein Mitarbeiter von uns ist, fragt, was zeichnet einen guten Mitarbeiter aus, dann ist da vielleicht auch ein kleiner Hintergedanke dabei. Ganz pragmatisch würde ich sagen, ein gutes Teammitglied fragt, was kann ich tun, damit mein Chef erfolgreich ist? Und ein guter Chef fragt, was kann ich tun, damit mein Teammitglied erfolgreich ist? Und das ist natürlich hart verkürzt und hängt sehr stark an der Definition von Erfolg. Das setzt schon voraus, dass alle, die zusammenarbeiten, eine klare Vorstellung von einem gemeinsamen Ziel haben. Und das, finde ich, ist eine wichtige Eigenschaft, die ein Chef erfüllen muss. Klingt trivial, aber ich habe das so oft erlebt, dass Chefs das nicht tun. Und es ist ganz schlimm, wenn Teams ziellos und strukturlos und strategielos sind, weil das ist eine der zentralen Aufgaben von Führungskräften, klar zu sagen, da wollen wir hin. Nicht zu sagen, so kommen wir dahin. Das macht man bitte gemeinsam mit dem Team, aber zu sagen, da wollen wir hin. Und ich finde, ein guter Chef, eine gute Führungskraft fördert und fordert jeden im Team nach seinen Fähigkeiten. Generell, finde ich, geht da ganz viel um Teamentwicklung, denn meiner Meinung nach sind die Chefs nicht dafür da, um Lösungen zu entwickeln, sondern sind dafür da, um Menschen zu entwickeln, die dann Lösungen entwickeln. Und ein guter Chef, der hat halt ein Gespür für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der weiß vor allen Dingen, wann er den Mitarbeitenden Verantwortung geben kann, die sie sich selbst noch gar nicht zutrauen, weil Wachstum findet ja meistens außerhalb der Komfortzone statt. Und Chefs, die ihre Mitarbeiter in Watte packen, sind auch keine guten Chefs. Ja, manchmal muss man sie schon auch hervorlocken und fördern. Und eine Sache, die ich auch wichtig finde an Vorgesetzten, ist, dass sie eine Veränderungsfähigkeit haben, dass sie Anpassung vorleben können. Das ist etwas, was ich an meinen eigenen Chefs nach oben hin, und hatte nun auch viel Gelegenheit, in verschiedenen Firmen mit vielen Chefs zu arbeiten, sehr, sehr, sehr selten gesehen habe. Und das ist etwas, was meine Teams zumindest am Ende, sicher nicht zur Gamester-Zeit, aber am Ende mir attestiert haben als Chef, dass ich zumindest ganz gut darin bin, mich auf neue Dinge einzustellen. Das würde ich mir von Chefs wünschen. Was wünsche ich mir von Mitarbeitenden? Hauptsächlich, dass sie bereit sind, respektvoll zusammenzuarbeiten mit allen, dass sie bereit sind, Neues zu lernen und auch, dass sie bereit sind, im Zweifel halt auch das zu machen, was gemacht werden muss, selbst wenn es keinen Spaß macht.
Jawohl, meine Herren. Das ist ja eine ausführlich beantwortete Frage hier. Ich weiß gar nicht, was ich dem noch hinzufügen soll. Ich habe gar keine so richtig klaren Meinungen mehr dazu. Meine Meinung dazu hat auch echt ein paar Mal gewechselt, worauf ich so Wert lege und was mich da so interessiert bei Mitarbeitern oder bei Chefs und Chefinnen. Allein schon das Wort Chef oder Chefin ist ja so ein bewegliches Ziel. Es gibt ja so unterschiedliche Arten von Führungsrollen, je nachdem, was für eine Firma. Also ein Chefredakteur bei der GameStar ist was ganz anderes, auch von der Verantwortung, von dem Rollenverständnis her, als ein Marketingleiter in einer Spielfirma oder sowas, finde ich. Alleine schon, ob du multidisziplinarische Teams oder homogene Teams führst und sowas. Aber wenn ich das mal so ein bisschen kurz fassen sollte, dann finde ich das, was am meisten fehlt bei Chefs, die ich irgendwie mal kennengelernt habe, ist eine totale Abwesenheit von Willkür, eine Konsistenz in den Entscheidungen, eine Präzision in den Vorgaben. Alles andere geht schon irgendwie. Kompetenz, Feedback geben, empathisch sein, müsste man schon, wäre schon besser, wenn. Aber mal echt wenigstens klar und konsistent wäre schon ganz schön super. Ja. Weil ich finde, und das ist eine Sache, die habe ich bei IDG gelernt, viele Chefs haben nicht ein Gefühl dafür, dass Hierarchien Pflichthierarchien sind. Also die Hierarchiestufe über der Mitarbeiterstufe hat andere Pflichten. Und die definiert sich nicht nur darüber, dass sie andere Privilegien hat. Aber ich fand gerade bei ADG damals, da haben sich die Führungskräfte ganz schön darüber definiert, dass sie andere Privilegien hatten. Autos, Parkplätze, größere Büros und so. Und haben dann versucht, ihren Pflichten auszuweichen, die aber eigentlich mit der Position kommen, nämlich Verantwortung zu übernehmen oder Entscheidungen zu treffen, die auch begründbar sind. Das würde ich schon sagen, da fängt es schon mal an. Und dann machen wir noch den guten Mitarbeiter oder die gute Mitarbeiterin. Da finde ich, da ja Mitarbeiter in Teams normalerweise organisiert sind, muss das ein Teamplayer sein. Ich finde es immer schön, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich bemüht, zu verstehen, was das Ziel ist, das wir alle erreichen wollen. Das ist natürlich dann auch die Aufgabe des Chefs oder der Chefin, das gut zu erklären. Und dann darauf hinarbeitet und nicht nur Aufgaben abhakt. Gib mir das, ich mach das, gib mir das, ich mach das. Sondern so, was können wir denn alle zusammen tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und ansonsten Zuverlässigkeit, Lernfähigkeit und Kompetenz.
Ja, sehr schön. Vielen Dank euch beiden für die schönen Ausführungen und vielen Dank an Christopher für das Stellen dieser Frage. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Arbeit oder zumindest Arbeitsweisen, denn Dominik hat eine Frage gestellt. Die leitet er ein mit der Feststellung, Gunnar und Christian haben in Nürnberg mal einen Versuch für einen Live-Podcast unternommen. Ich war damals dabei und habe bemerkt, dass beide einen Stapel Blätter vor sich hatten. Allerdings wurde der Stapel von Christian während der ganzen Zeit kein einziges Mal angefasst, während Gunnar seinen Stapel immer wieder durchgeblättert hat. Wie macht ihr das zu Hause? Habt ihr die Dossiers auswendig gelernt oder schaut ihr trotzdem viel rein? Digital oder Papier? Und ist es unterschiedlich je nach Format? Wie ist das bei dir, Chris?
Dieser Live-Podcast in Nürnberg damals, das war The Colonel's Bequest. Das war natürlich ein Spiel, das ich auch echt gut kannte. Da musste ich dann nicht so viel reingucken in meine Blätter. Aber das ist auch eine Weile her und unsere Arbeitsweise hat sich verändert im Laufe der Zeit. Also wir haben bei einer typischen Stay Forever Folge, die Gunnar und ich zusammen aufnehmen, sowohl Dokumente, die wir teilen, also ein Google Doc, das wir gemeinsam befüllen und das wir gemeinsam reingucken, als auch individuelle Notizen. Diese geteilte Sache enthält all das, wo wir der Meinung sind, dass wir da den gleichen Wissensstand haben müssen, um die Geschichte gut erzählen zu können, also vor allen Dingen die Entstehungsgeschichte von den Spielen. Das ist normalerweise in einem gemeinsamen Doc. Und Spielbeurteilungen, Spielbewertungen, Meinungen und so weiter, das hat jeder von uns individuell und das zeigen wir uns auch nicht. So ähnlich ist es auch bei Super Stay Forever, aber da, je nachdem, mit wem von uns du da zusammen podcastest, Fabian, glaube ich, unterscheidet sich's auch ein bisschen. Und wenn ich vor meinem Mikro sitze und die Aufnahme läuft, dann habe ich diese Sachen offen. Also das gemeinsame Google Doc und meine Notizen, digital natürlich, nichts auf Papier. Aber das Motto ist da das gleiche, das man auch für Vorträge oder Referate in der Schule beherzigen sollte. Man sollte seine Notizen haben, aber sie nicht brauchen. Idealerweise bist du gut genug vorbereitet oder gut genug im Stoff, dass du nicht reingucken musst. Aber ich scroll schon während der Aufnahme immer mal wieder in dem Doc rum und gucke, okay, welcher Block kommt jetzt vermutlich als nächstes? Was wollte ich noch ansprechen? Was habe ich vergessen? Und sowas. Aber im besten Fall braucht man es gar nicht.
Ja, das hängt übrigens auch ganz stark davon ab, wann man die Vorbereitung gemacht hat.
Stimmt.
Wenn ich das Dokument erst am gleichen Tag fertig geschrieben habe, dann habe ich das noch voll im Kurzzeitgedächtnis und gucke dann manchmal gar nicht rein in die Sachen, aber sehr oft brauche ich die dann schon. Und ich mache mir immer noch Ausdrucke, und zwar drucke ich mir Sachen aus, die ich nicht selber geschrieben habe. Also Handbücher, manchmal Karten vom Spiel und hänge mir die auf im Blickfeld, oder manchmal gibt es in Anleitungen ja auch so Listen, so alle Waffen auf einen Blick oder sowas, und das hänge ich mir in der Regel ins Blickfeld, damit ich da ein gutes Gefühl für habe oder dann mal schnell hingucken kann. Aber ansonsten sitze ich da sehr angestrengt, vorgebeugt vorm Rechner und klicke mich durch Google Docs.
Ja, also ich habe meine Texte auch digital vor mir. Ich drucke da nichts aus, weil ich auch immer Angst habe, das würde dann rumrascheln. Ich finde deinen Gedanken aber eigentlich ganz gut, wie du das machst, Gunnar, mit dem Ausdrucken von solchen Sachen aus Handbüchern oder so. In der Regel übertrage ich mir dann so die Teile daraus dann einfach auch in Schriftform in meine digitalen Dokumente, wenn ich daraus was aufzählen will, weil ich glaube, auch ausgedruckte Sachen, es wird mich schnell ein bisschen nervös machen, wenn hier noch so viele auf dem Tisch rumliegen würde und ich dann da drin rumwühle. Grundsätzlich, wie das dann verläuft im Gespräch, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nachdem, was das Format ist und wer der Gesprächspartner ist. Ich kann hier zum Beispiel auch nochmal sagen, wie das bei Stay Forever Technik Bits ist, wenn ich das mit Henna mache. Also Henna ist dann natürlich klar der Technikexperte und er hat dann auch das meiste recherchiert. Er führt die Interviews und er arbeitet auch den Großteil dessen schriftlich aus, was wir dann bereden. Bei mir ist es so, dass ich im Vorfeld dann praktische Eindrücke versuche zu sammeln mit den Geräten, die wir besprechen. Und dann streue ich hier und da ein bisschen was ein oder ergänze nochmal was, was wir dann in der Regel kurz vorher auch nochmal absprechen. Von wegen, ey, den Punkt kann ich nochmal vertiefen mit dem und dem Gedanken und da ist mir noch dies und das aufgefallen. Und wenn wir beide, Gunnar, eine Super Stay Forever Folge machen, würde ich sagen, dass wir da auch schon so einen groben Ablauf erarbeiten oder eine grobe Übersicht. Aber das ist auch keinesfalls ausformuliert, weil Dominik ja auch gefragt hat, ob wir das wirklich auswendig lernen würden. Also das macht, glaube ich, niemand für uns für kein Format. Nee. Es ist tatsächlich eher so, dass ich dann auch eigentlich die wichtigsten Sachen im Kopf habe. Es gibt bestimmte Sachen. Wir besprechen ja häufig bei Super Stay Forever Spiele, die aus Japan kommen. Und dann immer genau abseits der üblichen 5 Japaner, so wie Shigeru Miyamoto, genau jeden Namen zu kennen, den man dann da droppen will aus dem Entwicklerteam. Das ist was man dann nochmal nachguckt währenddessen oder eben nochmal überprüft. So wie Christian das gesagt hat, hat man irgendwas Wichtiges vergessen, was man auf jeden Fall nochmal ansprechen wollte. Dafür ist es dann gut, einfach dieses Dokument nochmal vor sich zu haben. Und ansonsten, was Christian auch schon gesagt hat, es gibt so eine Abstimmung in einzelnen Aspekten, also sowas wie die Entwicklungsgeschichte, da ist es schon gut, das einfach synchronisiert zu haben, dass ich nicht denke, das ist 1991 passiert und Chris oder Gunnar denken, es war 1993, dass da irgendjemand angefangen hat, bei dem Entwicklerstudio zu arbeiten. Das ist schon ein wichtiger Faktor und alles andere ergibt sich dann aus dem Gespräch und da tritt dann schon jeder noch mit seinen eigenen Gedanken und Verschriftlichungen an.
Ich habe noch zwei winzige Ergänzungen, weil das ist natürlich ganz krass vom Format abhängig. Wenn ich mit Mairi das Spielbuchformat mache, dann sind meine Notizen einfach lauter Zahlen, die den Abschnitten im Buch entsprechen, mit einer kurzen Anmerkung dazu. Nebenher habe ich das Buch liegen und blättere immer nach. Und wenn ich mit Christian Stay Forever spielt mache, dann habe ich, das habe ich schon mal erzählt in der Folge, so eine Art Dia-Show des Spiels, wenn das Spiel das ermöglicht, indem ich nämlich alle möglichen Texte und Spielsituationen screenshotte und arbeite mich dann in einer Galerie sozusagen durch diese Screenshots, während ich mit Christian darüber rede.
Ich finde das faszinierend, weil das ist ja eine unterschiedliche Art und Weise, Informationen zu strukturieren. Ich habe nach einer Sitzung Stay Forever spielt, während des Spielens mache ich mir Notizen in einen Doc und ich habe da am Ende halt so 4-5 Seiten Text linear, was ich so erlebt habe. Und du hast irgendwie 100 Screenshots in der gleichen Zeit gemacht und ich gehe meinen Text durch und du gehst die Screenshots durch und so erzählen wir unsere Geschichten.
Ja, genau. Ich muss halt dafür keine Texte abschreiben aus dem Spiel. Das ist der Vorteil.
Ja, das ist ein Vorteil.
Aber dafür habe ich mir nichts überlegt, also keine Gags oder Ableitungen. Die müssen mir dann wieder einfallen, wenn ich den Screenshot sehe.
Okay, am Ende kommt so oder so immer eine Folge dabei raus.
Ja, ist ja auch egal, genau.
Aber wie gesagt, das ändert sich im Laufe der Zeit auch. Und ich will nicht ausschließen, dass wir die Art und Weise, wie wir arbeiten oder unsere Informationen sammeln und dokumentieren, dass sich das auch noch weiter verändern wird, je nachdem, ob neuer Bedarf entsteht oder neue Tools reinkommen oder so. Aber gut, damit kommen wir zur achten und letzten Frage in dieser Folge. Und das ist eine sehr passende Abschlussfrage. Gestellt hat sie Joachim und der möchte Folgendes von uns wissen. Ihr müsst bei Stay Forever aufhören. Aussteigen. Das war's. Letzter Vorhang. Was wäre euer letztes Spiel, ohne das ihr nicht abtreten würdet? Und mit welchem ikonischen letzten Satz würdet ihr das Mikrofon ausschalten? Fabian.
Ja, erstaunlicherweise ist das mit Abstand für mich die einfachste Antwort gewesen oder vielleicht auch die kürzeste, die ich jetzt hier geben werde. Denn wenn wir es bis dahin nicht besprochen haben, dann würde ich, glaube ich, schon nochmal dem Klischee des Nintendo-Fans hier genügen wollen und würde mich gerne mit Super Mario World für das Super Nintendo verabschieden von Stay Forever. Das muss einfach irgendwann mal besprochen werden, weil besser geht's eigentlich als 2D-Jump'n'Run nicht. Und das erstaunlicherweise auch bis heute. Also das ist so ein Spiel, das kannst du auch, es sind jetzt, glaube ich, mittlerweile 34 Jahre später einlegen und das macht so, so viel Spaß. Und das Spiel hat so einen ganz, ganz maßgeblichen Anteil an meiner Liebe für Videospiele und ich habe diese Geschichte vielleicht schon mal erzählt, dass im Jahr 92, als ich das geschenkt bekommen habe, ich habe schon mal unter dem Bett meiner Eltern den Karton von dem Super Nintendo vor Weihnachten rausgekramt und habe da schon in der Anleitung von Super Mario World gelesen, in Vorfreude auf dieses Spiel. Und das hat die dann auch sehr, sehr eingelöst und ich möchte das irgendwann auch nochmal würdigen in einer Folge und zur Not auch ganz am Ende. Und jetzt fragte Joachim ja auch danach, mit welchem ikonischen letzten Satz wir das Mikrofon ausschalten würden. Ich habe da gar keine große Catchphrase oder irgendwas total Witziges oder Originelles im Kopf. Ich glaube, ich würde dann da einfach nur noch mal Danke sagen dafür, dass ich Stay Forever machen durfte, was ja nach wie vor einfach ein ganz tolles Privileg ist und mir auch nach, es geht jetzt glaube ich ins 8. Jahr, einfach ganz, ganz viel Freude bereitet.
Sehr gut. Gunnar, wie schaut's bei dir aus?
Das hängt ein bisschen davon ab, das hat ja auch Fabian schon angedeutet, was wir alles besprochen haben oder ob noch ein unbedingter Favorit offen ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die großen Spiele meiner persönlichen 90er Jahre, dass wir die ganz gut abgedeckt haben und auch abdecken. Duke 3D, StarCraft, sogar Dark Omen war schon dran, XCOM. Und ich sehe in der Bewegung dieses Podcasts, dass die großen Spiele meiner 2000er Jahre auch dran kommen werden. Da haben wir gerade Max Payne gemacht oder KOTOR oder sowas. Und ich habe das Gefühl, bis wir mal abtreten aus irgendwelchen Gründen, Altersschwäche oder was weiß ich, wir holen nicht meine C64-Vergangenheit auf. Da haben wir schon viele gemacht, klar, aber da gibt es noch so viel mehr. Also Paradroid und Whizball und Ghostbusters und Kommando und so. Also wenn ich mir das aussuchen kann, dann ende ich auf einer Folge Law of the West.
Oh, schön.
Tolles Spiel.
Und lasse das Mikro fallen, wie Marcel Reich-Ranitzky mit einem abgewandelten Zitat aus Der gute Mensch von Sezuan und sage, wir stehen hier nun und sehen besoffen den Vorhang zu und alle Hosen offen.
Das ist schwer zu überbieten. Ja, uns fehlen natürlich noch richtig viele gute Spiele. Ich habe die Frage von Joachim so interpretiert, was, wenn die nächste Folge jetzt die letzte wäre? Aha. Also wenn ich nur noch ein einziges Spiel unterbringen könnte und das war's dann. Und das ist ganz einfach, da lautet die Antwort dann, das müsste natürlich Alpha Centauri sein. Entschuldigung, da kann ich gar nicht ernst bleiben dabei. Nein, das war natürlich ein kleiner Scherz. Ich habe kurz in mich reingehorcht. Ich finde wahnsinnig schwer, das zu beantworten und dachte, okay, worauf hättest du denn jetzt Bock? Jetzt gerade im Moment, worauf hättest du denn jetzt voll Lust, das dann noch als letztes Spiel zu machen? Und dann bin ich bei Jagged Alliance 2 gelandet.
Mhm. Ausgerechnet.
Das ist so ein Ding, das wir auch deswegen vor uns herschieben, weil das halt ein echter Klotz ist, richtig viel Zeit. Aber wenn das jetzt das letzte Hurra wäre, dann würde ich sagen, na komm, ich habe das ewig nicht gespielt. Ich habe das in ganz tolle Erinnerung. Ich hätte riesen Lust, da direkt nochmal damit anzufangen. Dann soll es das sein. Und womit würde ich den Podcast beenden? Nun, jede einzelne Ausgabe von Stay Forever hat begonnen mit dem Satz Another Visitor, Stay a While, Stay Forever. Und logischerweise müsste der letzte Podcast dann auch enden mit dem letzten Satz von Impossible Mission, nämlich Mission Accomplished, Congratulations.
Oh, auch sehr schön. Schöne Picks habt ihr genommen. Law of the West habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr dran gedacht, Gunnar, aber tolles Spiel. Oh. Da würde ich auch mit dir besprechen. Ich habe aber an Chris' Reaktion gemerkt, du kennst es auch und magst es wahrscheinlich auch, ne?
Ja, ich kenne das auch vom C64, fand das ganz faszinierend. Ja, das müssen wir unbedingt mal besprechen.
Ich habe es unter Umständen als Kind nicht in Gänze verstanden. Da war ja durchaus auch viel englischer Text drin, aber ich fand, das sah so toll aus damals.
Das sah super aus, ja.
Ja.
Ja, also vielen Dank, Joachim, für diese Frage und generell vielen Dank an alle, die Fragen eingesendet haben für diese neue Folge Ausgefragt. Das ist wirklich immer sehr, sehr schön, was da alles reinkommt. Wenn ihr euch da weiter beteiligen möchtet, in der Hoffnung, dass wir in Ausgefragt 12 dann eure Fragen aufgreifen werden, schreibt wie gesagt eine Mail an fabian@stayforever.de. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an euch da draußen und vielen Dank, Gunnar und Chris.
Danke dir, Fabian.
Vielen Dank, Fabian. Auch für die Vorbereitung hier. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.